Willkommen bei unserer zweiten Folge von Heurika, dem niederösterreichischen Wissenschaftspodcast. Wir sind zu Gast in Hagenbrunn beim Weingut Wannemacher. Der Heurika ist sehr gut besucht, denn heute wird nicht nur Wein verkostet, sondern auch diskutiert. Unser Thema diesmal: Demokratie, Zukunft und Chancen. Zu Gast ist Peter Filzmeier. Er ist Politikwissenschaftler und Professor für Demokratiestudien und Politikforschung.
Wir stehen vor einem Superwahljahr und wer wusste, dass Wählerstromanalysen nichts mit Umfragen zu tun haben? Ich versuche das zu erklären.
Er diskutiert mit Wissenschaftler Markus Hengstschläger.
Was kann es Spannenderes geben, als über Wissenschaft zu plaudern und dann noch in so einem wunderbaren Ambiente wie beim heurigen?
Sie sprechen gemeinsam mit Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Pernkopf über Demokratie, Wahlen und welche Rollen Medien und Bürgerbeteiligung dabei spielen.
Ich denke mir jeden Tag, in welcher Welt wachsen meine Kinder auf? Haben die nur so einen Wohlstand? Es gibt einen Demokratieindex. Und wenn man sich da anschaut, wie viele vollständige Demokratien es gibt, dann ist man nur bei 8%.
Komm mit zum Heurigen und tauch mit uns ein in die Welt der Wissenschaft und Forschung vor der eigenen Haustür.
Heurika, ein Achtel auf die Wissenschaft.
Lieber Peter, es ist ganz ohne Zweifel, dass du einer, wenn nicht der bekannteste Kommentator politischer Ereignisse in unserem Land bist. Ich möchte es noch einmal ergänzen für alle, die hier im Raum sind, weil es ja ein Wissenschaftsheurika ist. Der Peter Filzmeier ist aber natürlich eigentlich von seiner Kernprofession her einfach ein Forscher und ein Wissenschaftler, das muss man mal so sagen. Er hat auch diese ganz klassische Karriere, Studium, Doktorat, Politikwissenschaften, dann auch eine Habilitation und am Ende eine Professur, wo er lehrt, forscht, also all das tut, was für einen Universitätsprofessor so ganz typisch ist. Unser heutiges Thema Demokratie, Zukunft und Chancen ist genau im Kernbereich dessen, womit du dich beschäftigst seit schon so vielen Jahren. Und es ist ein ganz besonderes Jahr für deine Profession. Ich weiß nicht, ob das eigentlich so ist, wie ich es sage, oder ob nicht eh jedes Jahr ein ganz besonderes ist, aber das Superwahljahr 2024, ich probiere es einmal, in Indien wird gewählt, in USA wird gewählt, auf europäischer Ebene wird gewählt, in Österreich wird gewählt und in Wirklichkeit stellt sich die Frage, einmal so als Einstieg, nutzen die Menschen diese unglaubliche Chance, ihre Stimme abzugeben und damit den Lauf der Dinge maßgeblich zu beeinflussen, so wie sie es sollten. Wie ist das in Österreich?
Es wird, um das noch zu ergänzen, auch in der Steiermark und in Vorarlberg der Landtag gewählt, in Salzburg und zwar in allen dortigen Gemeinden die Gemeinderäte und Bürgermeister und in Innsbruck Stadt auch Gemeinderäte und Bürgermeisterwahlen. Das ist alles durchaus spannend, weil in Salzburg durchaus auch der zweite kommunistische Bürgermeister einer Landeshauptstadt herauskommen könnte. Was die Wahlbeteiligung betrifft, warne ich davor, Wahlbeteiligung, wenn sie hoch ist, mit Demokratiequalität gleichzusetzen. Denn politische Beteiligung ist natürlich viel mehr als alle 5 Jahre in ein Wahllokal zu gehen und ein Kuvert in eine Urne, die aussieht wie ein Bottich, zu werfen. Es geht um laufende politische Beteiligung, auch jenseits von Wahlen. Und manchmal haben wir auch festgestellt, dass wir rein klebstofftechnisch nicht ganz dicht sind in Österreich bei Wahlen. Sie erinnern sich ans Jahr 2016. Was die Wahlbeteiligung betrifft in Österreich, jetzt zunächst auf Bundesebene, sind wir fast Europameister. Also höher ist die Wahlbeteiligung nur in jenen Ländern, wo es eine sanktionierte Wahlpflicht gibt. Das ist Belgien und Luxemburg. Dort ist es Pflicht, zur Wahl zu gehen, unverändert. Und es gibt auch Strafen, also nicht Gefängnis, aber Geldstrafen. Und das erhöht natürlich die Wahlbeteiligung. Wenn man diese Länder ausklammert, sind wir mit Wahlbeteiligung bei Nationalrats-, bei Bundespräsidentschaftswahlen von oft 80% und mehr sogar führend in Europa. Auf Landesebene ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Gründe, wenn die Wahlbeteiligung sinkt. Zum Beispiel auch den Grund, ein vermeintlich sicheres Ergebnis. Ob das jetzt dann stimmt oder nicht, aber die Erwartung, diese Partei, Niederösterreich meistens die ÖVP, würde so oder so Erster werden, motiviert natürlich viele Leute nicht zu dem Denken, gerade auf meine Stimme kommt es an. Da ist oft die Wahlbeteiligung gesunken. Es ist auch paradoxerweise so, dass die Wahlbeteiligung bei besonderen Konfliktsituationen steigen kann. Und das wünschen wir uns trotzdem nicht. Ein zum Glück in Österreich hypothetisches Beispiel, aber nicht in allen Ländern Europas hypothetisch, wenn ein Land vor oder in einem Krieg sich befindet. und ist man für oder gegen den Krieg, dann erhöht das logischerweise die Wahlbeteiligung, weil das ist die größte Grundsatzfrage, die es gibt. Das ist aber kein Grund zum Jubeln, wenn die Wahlbeteiligung dann höher ist.
Aber die Nachrichten sind grundsätzlich so schlecht nicht für Österreich, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht darf ich eine Frage nachsetzen. Trotzdem lese ich den ganzen Tag von Politikverdrossenheit, von Vertrauensverlust in die Politik, auch Vertrauensverlust in die Wissenschaft, zum Teil auch Vertrauensverlust in die Medien. Wie passt das zusammen?
Leider passt es zusammen und ich bin ja, sagen böse Zungen, nicht gerade für meine diplomatische Art bekannt, sondern mein Job ist es, öffentlich den Finger auf wunde Punkte zu legen. Es passt nämlich deshalb zusammen, weil viele Menschen das aus ihrer Sicht kleinste Übel wählen. Also das aus ihrer Sicht kleinste Übel, wer immer das dann sein mag, und man würde sich natürlich in einer Demokratie positive Wahlmotive für diese oder jene Partei wünschen oder diesen oder jenen Politiker, Politikerin, und nicht, weil man die anderen für noch schlimmer hält.
Frau Madeen, der es tagtäglich erleben kann oder eben nicht, Politikverdrossenheit, Stefan, wie spürst du das in dem Land, in Niederösterreich? Wie sehen es die Leute?
Also ich würde es jetzt nicht generalisieren. Also wenn man viel draußen unterwegs ist, vor Ort unterwegs ist, hat man eigentlich auch sehr viele Erfolgserlebnisse, wenn ich das so sagen darf, weil man ja Projekte weiterentwickeln kann. Man kommt dann nicht in eine Gemeinde und sagt, na, wie geht's euch? Und man fährt dann wieder weg, sondern werden ja Projekte auf den Weg gebracht. Das fängt beim Hochwasserschutz an, bis zum neuen Feuerwehrhaus, bis zum Kindergarten. Ich würde das schon so sehen, wenn man viel vor Ort ist, und das ist gerade in den Gemeinden und im Land noch Gott sei Dank der Fall, dann gibt es hier einen intensiven Austausch, und deswegen sehe ich die Politikverdrossenheit natürlich schon auch, das merkt man ja. Ich würde mir manchmal der Politik eine so gute Stimmung wünschen wie beim Heurigen, wenn wir schon halt beim Heurigen sind. Das ist nicht mehr der Fall. Und gleichzeitig sage ich aber auch, die Zeiten haben sich insofern geändert. Wir haben das unlängst diskutiert, und da würde ich die Frage gleich wieder an Professor Peter Filzmeier zurückgeben. Es gibt gewisse Paradoxone, wenn ich das so sagen darf, oder ein Paradoxon. Man will zum Beispiel in einer Stadt einen Kindergarten bauen. Und das ist ein erwünschtes Verhalten, dass die Kinderbetreuung stimmt, dass Beruf und Familie vereint werden kann. 3 Tage später demonstrieren in derselben Stadt Menschen und sagen, die grüne Wiese darf nicht verbaut werden. Also wie sehen Sie diese Diskrepanz auch? Was können wir da tun? Was früher vielleicht klar war, wenn ich einen Kindergarten haben will, dann muss ich eine grüne Wiese verbauen, wird jetzt anders gesehen. Da sind die Menschen sensibler geworden, wobei ich das nicht immer verstehe.
An sich ist Meinungsvielfalt natürlich was Positives, und auch, dass Menschen in einer Demokratie unterschiedliche Themen Prioritäten haben. Das Dilemma ist nur, man soll nicht, und ich soll das schon gar nicht, allzu billig den Medien die Schuld zuweisen, aber neue Medien sind ja auch dadurch gekennzeichnet, dass jeder nur in seiner eigenen Blase und in seiner eigenen kleinen Teil der Welt lebt. Das große gemeinsame Lagerfeuer, wo unterschiedliche Meinungen zum Bau des Kindergartens aufeinanderprallen, wo durchaus auch deftig diskutiert werden darf, aber immer noch in der Sache und nicht auf der Ebene persönlicher Kränkungen und Beleidigungen, ist in der heutigen Mediengesellschaft verloren gegangen. Das hat auch in der Theorie mehr Meinungsvielfalt ermöglicht, weil in sogenannten neuen Medien auf Facebook und Co. können Sie jeder zu eigenen Chefredakteur quasi werden, der veröffentlicht, was immer ihnen gerade ist. Das ist gut, nur muss ja jeder die Kompetenz haben, dort Chefredakteur zu sein. Und wie diskutieren wir denn über sachliche Themen? Ich will nicht mein holpriges Englisch an Ihnen ausprobieren, aber auf Facebook und Co. gibt's Friends und Follower, die mit Ihnen in Kontakt stehen. Das übersetze ich mal als Freunde und Gefolgsleute. Heißt es aber im Umkehrschluss, alle anderen, nur weil sie eine andere Meinung haben, sind Feinde und Abtrünnige? Naja, so wie sich dort manche aufführen, irgendwie schon. Das ist der Kommunikationsstil. Man wird, wenn man in der einen Freundesgruppe nicht in neuen Medien dabei ist, geradezu rausgemobbt, wenn man nur eine andere Meinung hat. Und am Ende glauben all diese Teilöffentlichkeiten, so ist die Welt. Und eine Sachdiskussion ist gar nicht mehr möglich, wo, wie genau der Kindergarten am besten gebaut werden könnte und trotzdem größtmöglich der Umweltschutz beachtet wird. Man muss fairerweise sagen, auf der Gemeindeebene sind die Image-Daten der Politik auch noch besser. Je höher die Ebene, und es beginnt schon beim Bundesland, aber erst recht auf bundespolitischer und EU-politischer Ebene, desto negativer ist das Image der Politik. Einen Vorwurf kann ich nicht Ihnen persönlich, Herr Dr. Bernkopf, weil da ist mir keine Negativ-Schmutzkübel-Kampagne-Aussage von Ihnen bekannt, aber an die Politik gerichtet, mein Vorwurf, man hat das Image der eigenen Branche auch selbst ruiniert. Wenn man nicht nur im Wahlkämpfen konsequent den jeweils anderen als besonders negativ darstellt, dann bleibt nicht das Gesamtbild übrig. Der eine in der Politik muss ja total super sein, sondern das Gesamtbild ist, es ist alles etwas seltsam, und ich bringe einen gewagten Vergleich. Nehmen wir zwei Tourismusgemeinden in der Wachau, die natürlich auch Konkurrenten sind. So wie Parteien konkurrenzieren um Wählerstimmen, konkurrenzieren die um Gäste. Wenn die jetzt gegenseitig sagen, dort ist kein Donauwasser, sondern nur eine Kloake, dann wird man nicht sagen, in der anderen Gemeinde 5 Kilometer entfernt ist es super, sondern man wird sagen, in der ganzen Gegend stinkt's. Und diese Logik, dass die Tourismusgemeinden schlussfolgern, deshalb beschimpfen wir uns nicht gegenseitig öffentlich, hat in diesem Fall wirklich ehrlich Anwesende ausgenommen, aber die Politik als solche nicht ganz kapiert oder zumindest öfters nicht.
Du hast die Schnittstelle Politik-Medien angesprochen, dann Richtung Gesellschaft. Es gibt etwas, was man Negativity Bias nennt, um einmal sozusagen mit diesen englischen Wörtern weiterzumachen. Da geht es eigentlich um einen Verzerrungsmoment, dass die Menschen gerne einfach von schlechten Nachrichten erfahren. Biologisch kann ich sagen, das hat einmal Sinn gemacht, wenn die Gefahr auf einen zugelaufen ist und man nicht gewartet hat und angefangen hat zu diskutieren, sondern schnell reagiert hat.
Und nicht an eine Feldstunde.
Genau, da wollte man natürlich die schlechte Nachricht schnell wissen, aber das hat zu dem geführt, was wir heute immer noch gerne Only Bad News or Good News nennen in den Medien und das natürlich auch in den sozialen Medien. Ist das auch ein Grund, warum das immer noch so ist, dass es so viel schneller geht mit schlechten Nachrichten, wir auch viel mehr von denen oder zumindest gefühlt mehr bekommen? Wie siehst du das?
Es hat was mit der Sehnsucht nach Negativität, aber auch mit einer Politik und oft Medieninhalten der Gefühle zu tun. Denn Wut, Ärger, aber auch Angst, Sorge kann ich sehr schnell und spontan als meine Emotion ausdrücken. Für eine gut recherchierte inhaltliche Geschichte brauche ich länger Zeit, um wiederum nicht nur auf die Medien schimpfen, wenn dort zu viel mit Gefühlen gearbeitet wird, dann macht man das, ja, wie die Politiker übrigens auch, weil wir als Publikum das öffentlich auch gutheißen. Und das ist das Dilemma, weil da wird dann eine Erwartungshaltung bedient. Und ein Problem klassischer Medien, von denen ich glaube, dass wir mehr brauchen, ist auch der Ressourcenmangel. Weil sie brauchen umso mehr Journalistinnen und Journalisten, je mehr man sachliche Geschichten in die Tiefe recherchieren will. Und auch mit dem Risiko, was ist, wenn nichts rauskommt? Dass man nachher sagt, ich habe keinen Bericht, weil ich bin der Geschichte nachgegangen, ob da ein Skandal dahinter steckt. Und wenn nicht, dann berichte ich halt gar nicht. Das kann ich mit knappen Personalressourcen in Medien nicht tun. Aber einfach in neuen Medien als Einzelperson was behaupten, das können sehr viele.
Du hast mir mit dem Begriff Wut ein Stichwort gegeben. Das war am 6. Jänner 2021, wo in den USA Anhänger des damaligen abgewählten Präsidenten, ja, wie soll ich sagen, einen Paradigmenwechsel ausgelöst haben, wie wir ihn so eigentlich noch nicht erlebt haben. Es steht eine Wahl an im Jahr 2024 im Herbst, eine Präsidentschaftswahl in USA, wo es sein kann, wir wissen es ja nicht, aber wir fangen jetzt an mit Peter Filzmeier und zwar nicht nur wer antritt, sondern auch wer gewinnt, aber wo es sein kann, dass ein ehemaliger amerikanischer Präsident, mehrfach angeklagter amerikanischer Präsident wieder zur Wahl steht. Vielleicht meine erste Frage. Solche Wutausbrüche, solche Paradigmenwechsel, so etwas in der Politik, wo plötzlich Menschen auf die Straße gehen, politische Institutionen angreifen und so weiter. Kann uns das in Europa auch passieren?
Ja. Die Antwort ist leider ein kurzes Ja. Wir haben ja auch in Österreich, gerade auch in den Corona-Jahren, über die kaum noch jemand sprechen will, viele Demonstrationen gehabt, wo viele Menschen dabei waren, die ihr demokratisches Grundrecht ganz richtig ausgelebt haben, wo aber auch, in diesem Fall waren es vor allem Rechtsradikale, aber Radikalinski ist egal von welcher Seite, führend mitmarschiert sind, wo Plakate zu sehen waren, die eine Ablehnung der Demokratie beinhaltet haben, wo vollkommen unappetitliche und unpassende Vergleiche zur Nazizeit als Slogans propagiert wurden. Und wir sollen nicht glauben, dass wir tatsächlich mehr Schutzmechanismen gegen Leute, die die Demokratie in Frage stellen, haben als in den USA. Denn man darf sich nicht täuschen lassen. Wir haben da, Sie vielleicht auch aus dem Fernsehen, Bilder im Kopf, die lächerlich waren. Da stürmt einer das Kapitol, also den Parlamentssitz, und hat einen Helm mit Hörner auf dem Kopf oder trägt ein Fell oder ähnliches. Aber das war ein Putschversuch. Man wollte die demokratischen Entscheidungsmuster, im konkreten Fall ging es um die Bestätigung der Präsidentschaftswahl im Parlament, gewaltsam außer Kraft setzen. Und der damalige Noch-Präsident hat zumindest Sympathie dafür bekundet. Ob er auch rechtlich Verstöße begangen hat, wird man noch feststellen. Und es steht uns die bizarrste US-Wahl der Geschichte bevor, nicht weil ein 81-Jähriger gegen einen 78-Jährigen kandidiert und darüber diskutiert wird, wer mehr aus welchen Gründen durchgeknallt ist, sondern einer dieser Kandidaten, nicht rechtskräftig, er kam berufen, in erster Instanz wurde soeben wegen Verleumdung zu einer Geldstrafe von über 80 Millionen Dollar verurteilt. Jetzt werden Sie sagen, über 80 Millionen Dollar ist für Verleumdung, auch wenn das kein kleines Delikt ist, doch etwas arg viel. Aber was war die Verleumdung? Eine Frau hat behauptet, er hätte sie vergewaltigt, und er hat gesagt, das ist gelogen, und hat diese Frau verunglimpft. Die Tat selbst ist verjährt, aber das Gericht hat in erster Instanz bestätigt, das ist Verleumdung, also er hat es getan. Und das Paradoxe in den USA ist, es gibt ja noch laufende Verfahren gegen Donald Trump, es gibt kein Gesetz in den USA, das einem verbietet, aus dem Gefängnis zu kandidieren oder auch als Gefängnisinsasse Präsident zu sein. Kandidatur gab es übrigens schon einmal für den Kongress, der hat immerhin 13% aus dem Gefängnis kandidierend bekommen. Also wir wissen nicht, was uns alles noch bevorsteht in den USA.
Du, wer gewinnt denn das in den USA im Herbst?
Ich habe ja teuflische Lust, solche Fragen, die ich oft gestellt bekomme, mit todernster Miene bis auf die zweite Kommastelle genau zu beantworten. Einfach nur, um auszutesten, wie lange Ihre Schrecksekunde dauert, bis Sie realisieren, welche Ungeheuerlichkeit ich da irgendwie sage. Aber die ehrliche Antwort ist leider, ich weiß es nicht. Als Politikwissenschaftler, der seriös datengestützt arbeitet, hat man einen seltsamen Beruf. Ich bin der Wissenschaftler und sage, ich weiß es nicht. Treff aber täglich Leute, die ganz genau schon wissen, wie jede Wahl heuer ausgeht. Und ein Teil von denen hat auch recht und fast hat jeder recht. Nur manche sagen jede Woche was anders, wie die Wahl ausgeht. Da habe ich noch ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit auch irgendwann das Richtige getippt. Aber um zu erklären, warum man es wissenschaftlich jetzt nicht sagen kann. Es gibt natürlich seriös durchgeführte Meinungsumfragen, nur die Fragen nach einem momentanen Verhalten, ob in den USA oder in Österreich. Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl ist? Nur übermorgen ist keine Wahl. Und die Fragestellung, wen wählen Sie im September für zukünftiges Verhalten, ist viel schwieriger. Ich will es nicht verblödeln, aber ich bringe Ihnen einen Vergleich. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie jetzt verliebt, können Sie ja oder nein sagen. Wenn ich Sie fragen würde, werden Sie Ende September verliebt sein und wenn ja, in wen, wird die Antwort schwieriger. Also Langzeitverheiratete sind jetzt ausgenommen, die können bei diesem Gedankenexperiment jetzt irgendwie nicht mitmachen. Aber eigentlich könnten wir alle nur sagen, na, das schließe ich aus, also dass ich in diese Person je verliebt bin. Man könnte sagen, ja, das wäre eine interessante Möglichkeit bei anderen Personen. Aber mit Sicherheit können Sie das für Herbst, jetzt im Frühjahr oder noch im Spätwinter nicht vorhersagen. Und so ähnlich ist es mit dem Versuch einer Prognose des Wahlverhaltens für September. Man hat im langjährigen Durchschnitt oft ein Viertel, also 25% aller Wählerinnen und Wähler, die sich in den letzten paar Wochen oder kürzer entscheiden für ihre Partei oder ihren Kandidaten. Wenn 25%, ein Viertel der Wählerstimmen sich noch bewegen können, ja, dann sind Prognosen zum heutigen Zeitpunkt Schall und Rauch. Die schwanken nicht zwischen allen Parteien oder Politikern, aber es reicht ja, wenn sie zwischen zwei oder drei schwanken oder auch zu Hause bleiben könnten. Deshalb kann man spekulieren und es ist ja auch seltsam, immer die Politiker der einen Partei wissen jetzt schon, dass ihre Partei gewinnt. Verstehe ich aber auch, was sollen sie denn sonst sagen? Das Gegenteil vorher geht nicht.
Die heurigen Gäste dürfen jetzt einige Schmankerl verkosten. Währenddessen haben wir mit ihnen gesprochen.
Also früher sind die Politikthemen auch am Wirtshaustisch besprochen worden, warum nicht auch beim heurigen?
Ja, ich glaube, Peter Vilsmaier, den wir heute gehört haben, ist immer wieder eine Koryphäe für pointierte Aussagen und ich glaube, es ist immer wieder eine Freude, ihm zuzuhören und so einen Abend mit ihm zu verbringen.
Und das Wichtigste ist immer, dass man alle Meinungen akzeptiert und dass man auch vor allem die Demokratie akzeptiert und dass man nicht immer sagt, okay, Demokratie ist so lange gut, solange das rauskommt, was ich gern hätte, sondern Demokratie ist einfach das ungeschönte Spiegelbild der Gesellschaft und das haben wir zu akzeptieren, wenn wir echte Demokraten sind.
Wir haben jetzt dann in Anregung an diese Podiumsdiskussion hier schon eine heiße Tischdiskussion geführt mit unterschiedlichsten Themen. Der Dr. Bernkopf hat es gesagt, dieses gestalterische Element von der Politik, dass das in den Vordergrund gerichtet wird und wir haben genug große Themen weltweit, die brennen, egal ob wir jetzt ans Klima denken oder an den Frieden, es sind große Themen da und die kann man nur gemeinsam lösen und ich glaube, Sachpolitik ist wichtig und darum ganz wichtig, das ganze Leben ist Politik.
Die heurigen Tische sind mittlerweile wieder reichlich gedeckt. Die Diskussion geht weiter.
Lieber Peter, du hast die Frage gestellt an Schülerinnen und Schüler. Hast du das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker in Niederösterreich bei ihren Entscheidungen an deine Zukunft, also die Zukunft der Schülerinnen und Schüler, also die Zukunft von heutigen Kindern, Jugendlichen, denken oder nicht? Die Antwort war in deiner Studie, 67% der Schülerinnen und Schüler haben gesagt, nein, meistens nicht oder nein, eigentlich nie. Stefan, muss ich noch was sagen?
Natürlich ein Ausdruck einer Vertrauenskrise. Der Professor Filz hat mir vorhin ein Thema angesprochen. Ich glaube, es geht schon auch um gegenseitige Wertschätzung in der Politik. Und wir haben diese Serie zum Beispiel präsentiert, diesen Heurika-Event mit dem ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Happel damals. Und ich glaube, das war wichtig. Ich versuche das auch zu leben, dass man andere Mitbewerber schätzt und über die nicht schlecht spricht, was einfach nichts bringt. Also das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, da hat es schon Generationen gegeben, da hat es diese persönliche Wertschätzung gegeben und die muss man selber auch leben. Und zum Thema, nimmt man die Jugend ernst oder nicht? Ich meine, ich bin da ein Befangener. Ich habe 3 kleine Kinder mit 8, 6 und 4 Jahren. Ich denke mir jeden Tag, in welcher Welt wachsen meine Kinder auf? Haben die nur so einen Wohlstand? Ich habe übrigens vorhin mit Professor Vilsmaier gesprochen. Ist uns ja gar nicht bewusst. Wir diskutieren ja auf höchstem Niveau. Wenn wir davon sprechen, es gibt den Demokratieindex, den bringt jährlich der britische Economist heraus. Und wenn man sich da anschaut, wie viel vollständige Demokratien es gibt, dann ist man nur bei 8%. Das heißt, eigentlich sind nur 24 Staaten vollständige Demokratien in der Definition, wo von der Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechten alles stimmt. Es leben allerdings 45% der Menschen insgesamt in demokratischen Staaten, wie gesagt nur 8% in Volldemokratien, wo alles in Ordnung ist und 40% der Menschen haben das Pech, in Diekturen leben zu müssen, weil das ist dann doch erklecklicher Anteil und diese Anzahl der Menschen, die in Diktaturen aufwachsen müssen, dieser Anteil steigt jährlich. Deswegen glaube ich, sollte uns Demokratie ganz besonders wichtig sein und die treten wir teilweise auch selber mit Füßen. Und mir hat das Beispiel sehr gut gefallen. Das gilt in allen Branchen. Ich glaube, es hat jetzt eine sehr ermutigende Wahl gegeben. Wenn ich mich recht erinnere, war es in Finnland, da haben sie die beiden Präsidentschaften Kandidaten sich gegenseitig gelobt und der Bessere hat dann gewonnen. Und das sollte uns eigentlich viel mehr Vorbild sein. Und das, was die Jugend anbelangt, wir versuchen, die Jugend zu beteiligen. Wir machen mit der Frau Landeshauptfrau diese Jugendklimakonferenz jedes Jahr. Wir haben viele andere Aktionen. Nur ich verstehe das schon, man fühlt sich nicht immer ernst genommen. Wir versuchen das auch im Wissenschaftsbereich zu machen, mit Schüler, Schülerinnen, die schon heranzuführen an Wissenschaft und Forschung, weil sie ja faktenorientiert ihre Entscheidungen im Leben treffen sollten. Und im Übrigen bin ich nicht der Ansicht, dieser geflügelte Satz, den es immer gibt, na, die Jugend von heute. Ich habe mit so vielen Jugendlichen und Kindern zu tun, beruflich und privat, die sind extrem interessiert, die sind extrem umweltgesundheitsbewusst. Also sollte sich jeder mal von uns bei der Nase nehmen, ob das in unserer Zeit auch so war. Ich sehe genau das Gegenteil. Und ich glaube, deswegen sollten wir die Anliegen ernst nehmen. Aber Herr Professor, vielleicht können Sie hier noch was sagen. Was sind vertrauensbildende Maßnahmen, die man hier setzen kann? Sicher, und da bin ich mir ganz sicher, spielt auch das Alter der Politik eine Rolle. Das heißt, es ist wichtig, auch in Parteien, glaube ich, junge Menschen schon vorne hinzustellen, die dann auch glaubwürdige Botschafter sind für die Anliegen der Jugend, weil anders wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Zunächst möchte ich selbst als vertrauensbildende Maßnahme meinen Respekt in einem Aspekt vor der niederösterreichischen Politik bekunden. Diese Studie, die wir durchgeführt haben im Rahmen der Landesstrategie Niederösterreich, die wurde auch parteiübergreifend beauftragt. Durch das Proporzsystem von Niederösterreich sind drei Parteien auch damals schon in der Landesregierung gewesen. Und bevor das erst 2025 eine gesetzliche Regelung wird, die gesammelten Ergebnisse wurden auch online gestellt. Und mein Respekt gilt der niederösterreichischen Politik auch, dass man nicht eben der Versuchung erlegen ist, was zahlenmäßig richtig gewesen wäre, in anderen Bundesländern oder Ländern ist das auch nicht besser. Das stimmt, aber das wäre ja keine Argumentation, um es besser zu machen, wieder nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Zunächst haben junge Menschen, und das soll man auch ehrlich sagen, auch hier in diesem Raum, wenn ich mich so umschaue, sagen wir mal so, wir gehören mehrheitlich der 30-Plus-Generation an. Das ist mathematisch korrekt und gleichzeitig höflich.
Ich glaube, die nehmen viele dankend an, bitte.
Jeder kann das Plus für sich selbst definieren. Und das Problem der jungen Menschen im Wahlkampf und Wahlzusammenhängen ist, sie sind zu wenige. Denn alle 16- bis 19-jährigen Erstwählerinnen und Erstwähler sind knapp 3% der Wahlbevölkerung. Wir haben mehr als doppelt so viele über 80-jährige Wählerinnen und Wähler. Und das ist sehr erfreulich, denn weil die Menschen immer älter werden, und glauben Sie mir, ich bin dafür, dass wir alle immer älter werden, und jedes Jahr bin ich mehr dafür, dass wir alle immer älter werden. Aber das heißt natürlich rein mathematisch, wenn ein Drittel der Wahlberechtigten in Pension oder 60 plus ist, was in Österreich interessanterweise ja fast identisch ist, trotz eines gesetzlichen Pensionsalters, das höher ist, dann wissen Parteien, und zwar alle, ich kann die Wahl gewinnen mit den Stimmen eher älterer Menschen und nicht mit den jungen Erstwählerinnen und Erstwählern. Und einem Wahlkampfmanager, egal welcher Partei, kann man das nicht vorwerfen. Aber es gibt lange Zeit zwischen den Wahlen. Und natürlich hat zwar der Satz, die Jugend, die war früher besser, stimme ich zu, keine Berechtigung, aber dass die Jugend unsere Zukunft ist, dieser Satz ist vollkommen naheliegend und richtig. Und das muss in mehr politischer Bildung münden, um auch die Jugend damit zu motivieren, sich einzubringen. Da spricht man sehr schnell vom Schulbereich. Ja, dort soll viel mehr geschehen. Beispielsweise ist politische Bildung ein Unterrichtsprinzip an Schulen. Das ist in der Theorie eine ganz tolle Sache, weil Unterrichtsprinzip bedeutet, dass es an allen Schultypen, also von der Volksschule bis zur HTL, für alle Schulstufen, also für alle Altersgruppen von 6 bis knapp 20 und in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt werden soll als Querschnittmaterie. Das Problem ist, wir haben 14 Unterrichtsprinzipien, die politisch inkorrekt von der Verkehrserziehung bis zur Sexualerziehung reichen. Und jetzt bitte ich jenen Lehrer oder Lehrerin, mir zu zeigen, der die neben dem per Verordnung ja vorgeschriebenen Lehrplan gleich 14 Unterrichtsprinzipien auch noch berücksichtigt. Aber wenn Sie mir jetzt eine Person zeigen wollen, warnen Sie ihn oder sie, weil ich würde diese Person gerne ausstopfen und ausstellen. Weil die muss ja was ganz Besonderes sein, das geht nicht. 14 Unterrichtsprinzipien zusätzlich dem Lehrplan. Also eine Anregung wäre, den Mut politisch zu haben, sich auf 3 oder 4 Kernprinzipien als Querschnittmaterie, wo politische Bildung und Medienbildung dazugehört, zu konzentrieren. Zweiter Bereich, nie zu diskutieren im Schulbereich Unterrichtsprinzip oder Fach, sondern bitte warum nicht auch und Fach. Der Haken ist selbstverständlich, wir haben in Österreich im internationalen Vergleich schon die höchste Schulstundenzahl überhaupt in Europa. Also man muss dann auch den Mut haben, beim anderen Fach was wegzunehmen. Viel Spaß beim Verhandeln an die Politik mit der Lehrergewerkschaft. Ich verstehe, das ist nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, so müsste man es machen. Und was mir aber sehr wichtig ist, ich habe selbst den Fehler gemacht, über den Schulbereich zu viel zu sprechen. Ich würde all das, was dort gemacht ist und gut und richtig und wichtig ist, doppelt so viel in der offenen Jugendarbeit auch machen. Denn denken Sie an den Bereich der Berufsschulen. Die sind, je nachdem, entweder einen Tag in der Woche in der Schule oder ein paar Blockwochen im Jahr oder im Semester. Die haben andere Lebensmittelpunkte. Und auch der Streetworker oder der Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin im Jugendzentrum muss politische Bildung machen. Das ist ein bisschen mühsamer, weil dieses System offene Jugendarbeit nicht so klar strukturiert ist wie die Schule. Aber da müsste noch viel mehr geschehen. Auch Chorleiter, Chorleiterin oder Fußballtrainer sind oft viel glaubwürdigere Vermittler von politischer Bildung. Und ja, natürlich auch der Anteil junger Menschen in politischen Parteien, der hat noch Luft nach oben. Es ist etwas besser geworden, aber eine dramatische Steigerung ist immer noch nicht.
Demokratie ist eine Wissenschaft. Im Research Lab Democracy and Society in Transition an der Universität für Weiterbildung Krems werden aktuelle Fragen zu politischen Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Entwicklungen behandelt und der kritische Diskurs zu Demokratie und Beteiligung gefördert. In der Science Academy Niederösterreich erhalten Jugendliche einzigartige Einblicke. Über 150 motivierte und Interessierte zwischen 14 und 16 Jahren forschen in unterschiedlichen Themenfeldern. So finden sich frische Talente für die Zukunft. Demokratie in der Wissenschaft. Dank der Förderung von Citizen Science Projekten durch das Land Niederösterreich kommt die Bevölkerung gezielt in Kontakt mit niederösterreichischen Hochschulen, Universitäten und auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Gemeinsam entwickeln sie aktiv neue Technologien, Innovationen und schaffen neues Wissen. Demokratie wird in Niederösterreich gelebt. Mit der Landesstrategie startete Niederösterreich einen großen Bürgerbeteiligungsprozess. Erkenntnisse aus Haushaltsbefragungen, Diskussionsveranstaltungen und Meinungen von internationalen Expertinnen und Experten wurden in einem Zukunftsreport zusammengetragen, um Antworten auf zentrale Fragen des Lebens zu finden. Die Hochschulen in Niederösterreich bieten vielfältige Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. An der FH Wiener Neustadt, der FH in St. Pölten und an der Universität für Weiterbildung in Krems finden sich zahlreiche politik- und medienwissenschaftliche Lehrgänge. So vielfältig ist unser Thema und es zeigt, die Zukunft und Chancen der Demokratie hat jeder selbst in der Hand.
Lieber Peter, das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften führt ganz aktuell ein Forschungsprojekt durch. Das trägt den Titel Social Media for Democracy. Und der Leiter, die Leitung dieses Projekts hat gesagt, soziale Medien als auch digitale Informationskanäle führen zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, ja, sich ausdrücken und sich organisieren. Dabei hat sich gezeigt, dass die neuen Kommunikationsformen ambivalente Folgen haben. Einerseits können sie die Kraft zu mehr Demokratie, also die Kraft, einen Kraft beitragen zu mehr Demokratie. Andererseits aber können sie definitiv die Demokratie auch untergraben. Kann man das Statement kommentieren?
Ich fasse es zusammen. Es liegt an uns, denn das Internet und soziale Medien sind ein Werkzeug und als solches weder gut noch schlecht. Es liegt an uns, was wir damit machen. Auch ein Hammer ist ein Werkzeug, mit dem können Sie so etwas tun wie einen Nagel einschlagen, um ein wunderschönes Bild aufzuhängen. Sie können diesen Hammer aber auch nehmen, um mir den Schädel zu zertrümmern. Der Hammer ist in beiden Fällen nicht schuld, sondern es waren Sie, was Sie mit dem Hammer gemacht haben. Und genauso gilt das für soziale Medien. Wir können das für reine Negativität benutzen, aber auch für viel mehr demokratischen Austausch. Denn wie findet denn ein Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürger in alten Medien statt? Da könnte der Dr. Bernkopf in eine Fernseh- oder Radiosendung gehen oder sich für eine Zeitung interviewen lassen. Und in Ausnahmefällen, ja gar nicht in allen Sendungen, könnte man ein paar Leute anrufen lassen und sie was fragen. Oder im Studio ein Publikum zulassen. Nur wie viele Leute sind da schon? Vielleicht 3, höchstens 30. Mehr nicht. Bei einer Zeitung könnte man nachher Leserbriefe schreiben lassen. Wie viele wären abgedruckt? Auch sicher nicht einmal 30 pro Ausgabe. Einem Dialog über neue soziale Medien, Facebook, Twitter, jetzt X und Co., können sich daran Tausende beteiligen. Aber wir müssen den Grundkonsens und die Verantwortung haben, damit wie mit dem Hammer verantwortungsvoll umzugehen und das nicht zu benutzen als Instrument und schon gar nicht Politikern sprachlich den Schädel einzuschlagen. Und das ist genau dieses Dilemma. Und wenn ich vorher ein Plädoyer für mehr politische Bildung gehalten habe, könnten Sie zu Recht einwenden, ja, Kunststück, jeder Krämer wählt seine Ware und nennt die dann gut und preist sie an. Also dass der Politikwissenschaftler für politische Bildung ist klar, aber mindestens genauso für Medienbildung, was man in einer Mediendemokratie übrigens auch zusammenführen könnte. Denn das Dilemma ist, was wir mit den sozialen Medien im Internet machen und nicht, dass es sie gibt.
Lieber Stefan, die sozialen Medien sind ja eine Herausforderung für Politikerinnen und Politiker, vor allem auch unter dem Aspekt, dass es hier auch immer wieder, wie soll ich sagen, die Bemühungen gibt, falsche Informationen entgegenzutreten, zu sagen, so, jetzt hat sich was verbreitet auf den sozialen Medien, war nie unsere Intention, wurde auch nie so von uns gesagt, war auch nie geplant, machen wir auch gar nicht. So, aber wie macht man das jetzt?
Ich glaube, man muss eine sehr konsistente Information noch draußen geben. Ich bin ja auch für den Katastrophenschutz zuständig und wenn eine Hochwasserkatastrophe oder ein großer Waldbrand ausbricht, da sind die Menschen in Sorge. Das heißt, man muss einmal mit den Experten sich zusammensetzen und mit einer sehr konsistenten Information hinausgehen. Es verbreiten sich in aller Raschheit dann natürlich falsche Informationen. Das haben wir oft erlebt. Dann haben die Menschen nur mehr Angst, muss das dementieren. Das heißt, das Krisenmanagement ist in Wahrheit schwieriger geworden. Und ich möchte eines sagen, weil mir das wirklich bewusst geworden ist. Ich habe neben meinem Jus-Studium habe ich eine Journalistenausbildung abgeschlossen. Lieber Propst Maximilian Fürnsinn, dich würde das freuen. Ich bin Absolvent der Katholischen Medienakademie in Wien. Und wir haben dort eines gelernt. Das ist uns eingetrichtert worden damals. Man hat die große Verantwortung des einzelnen Journalisten, der einzelnen Journalistin hervorgehoben, Verantwortung hervorgehoben. Warum? Die Agenturen liefern die Nachricht, nein, dann kommt sie in den Trichter hinein und an der Engstelle sitzt derjenige Journalist, Journalistin. Und der hat zu beurteilen, nach ganz klaren Kriterien, stimmt die Nachricht, check, double check, recheck. Und nur dann kann das auch entsprechend authentisch kommuniziert werden. Erst dann stimmt diese Nachricht, die von draußen reingegangen ist. Und unterm Trichter wird es dann wieder an alle Menschen verteilt. So, jetzt durch die neuen Medien ist natürlich diese Trichterfunktion weggefallen. Das heißt, es kann jeder auf der Welt von den 8 Milliarden Menschen irgendwie das behaupten, dass sofort an alle rein theoretisch zugänglich ist. Und das ist dann eine andere Zugangsweise. Das braucht man jetzt gar nicht kritisieren. Man muss es nur wissen. Und deswegen ist das, was Professor Pilsmeier gesagt hat, sicher wichtig, dass wir eine Medienkompetenz brauchen, dass man eben nicht alles glauben darf, was irgendjemand wo hineinschreibt. Und das ist eben der Unterschied. Man hat ja auch früher gesagt, man muss auch wissen, welche Meinung man in welcher Zeitung liest. Natürlich gibt es da früher noch Parteizeitungen gegeben. Natürlich hat es da auch Färbungen gegeben. Aber das muss man jetzt noch mehr wissen. Sind diese Meldungen seriös? Und da wird es ohne Bildungskompetenz in dem Bereich, im sozialen Medienbereich, einfach nicht gehen. Im Übrigen, der Begriff soziale Medien ist eh nett, in Wahrheit sind es die unsozialsten Medien, die man eigentlich kennt. Und eines verstehe ich auch nicht, auch bei einem Leserbrief muss man den Namen darunter schreiben und dieses ewige anonyme Anpatzen für irgendwo hat ja keinen Sinn. Also ich gehe als Demokrat davon aus, als Staatsbürger davon aus, wenn ich mir eine Meinung wichtig ist, dann stehe ich als Person Stefan Bernhoff dazu und brauche mich dann nicht anonymisiert hinter irgendwas verstecken. Und deswegen auch die Frage an dich, Markus, und an Sie, Herr Professor, dieser Wegfall der Trichterfunktion, das müsste man schon noch mehr kommunizieren, weil da hat man eine gefilterte Information bekommen und ich gehe davon aus, dass jeder Berufsstand seriös arbeitet. Also ist das eine Information, die belastbar ist. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und ich sage dazu, das geht natürlich so weit, dass das demokratiegefährdend sein kann, hat man ja auch gesehen bei den Protesten in den USA. Und das halte ich schon für bedenklich. Deswegen ist Medienbildung sicher auch ganz wichtig.
Ich möchte das Plädoyer für professionellen Journalismus natürlich unterstreichen. Es gibt in jeder Berufsgruppe Menschen, die besser einen anderen Beruf ergriffen hätten. Das gilt für den Journalismus, soll auch in der Politik schon in Einzelfällen vorgekommen sein. Aber Journalistinnen und Journalisten werden ja auch dafür bezahlt, dass sie 8 Stunden am Tag, oft mehr, damit verbringen, Wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden, bei einer Information den Recheck und dann nochmal den Double-Check durchzuführen. Da hätten Sie alle, auch unabhängig von der Medienkompetenz, gar nicht die Zeit dafür, weil Sie haben einen anderen Beruf, mit dem Sie Ihr Geld verdienen müssen. Und deshalb ist professioneller Journalismus im Zeitalter der sogenannten sozialen Medien wichtiger denn je. Ich möchte aber ganz bewusst auch noch einmal an Ihr Verantwortungsgefühl als Mediennutzer appellieren. Denn es gibt Studien, die von mir jetzt grob gerundet sagen, rund 3/4 sehen Fake News, also objektive Falschnachrichten, als Problem für die Gesellschaft. Das ist gut so, denn Problembewusstsein ist der erste Schritt zur Besserung. Gleichzeitig in derselben Studie sagen aber 2/3, wenn man sie fragt, könntest du persönlich auf Fake News reinfallen, überzeugt nein. Leute, das geht sich nicht aus. Einerseits sagen drei Viertel, die Leute fallen dummerweise auf Fake News rein, aber zwei Drittel sagen, bei mir könnte das nie passieren. Das passt nicht zusammen. Also man muss hier auch selbst kritisch herangehen, selbst sich hinterfragen, glaube ich was zu leichtfertig? Und man kann sich nicht 8 Stunden am Tag damit beschäftigen, wie der professionelle Journalist. Aber wenn jetzt die Meldung kommt, Riesenhochwasser heute Abend hier in Hagenbrunn, dann sollten Sie schon so misstrauisch sein, naja, es hat eigentlich den ganzen Tag nur teilweise geregnet, direkt an der Donau liegen wir auch nicht, wo soll das Riesenhochwasser herkommen und vor allem, warum merke ich nichts, wenn ich heute am Abend da sitze? Das Problem in den Medien, um das zu schließen, ist, dass das Wettbewerbskriterium immer weniger die Qualität der Nachricht ist. Denn wenn nur morgen erst Tageszeitungen erscheinen würden, dann ist das Wettbewerbskriterium, stimmt die Nachricht, es war ein Hochwasser in Hagenbrunn, ja oder nein. Wenn es im Online-Bereich nur um Schnelligkeit als Wettbewerbskriterium geht, dann ist die Verlockung groß für Medien. Ich bin der Erste mit der Schlagzeile, die haben ein Hochwasser. Und das nicht stimmt, ist dann irgendwann ein lästiges Detail der Geschichte.
Ob jetzt im Print, ob im Fernsehen, ob im Radio, ob soziale Medien, online, wie auch immer, ist eine Möglichkeit, mit Politik zu interagieren für die Menschen, gar keine Frage, sich zu informieren. Stefan, der persönliche Kontakt, man fährt durchs Land, man schüttelt die Hand, man nimmt ein Achtel, man redet noch, weil durchs Reden kommen die Leute zusammen. Irrelevant oder spielt eine Rolle?
Spielt definitiv eine große Rolle, Gott sei Dank. Ich habe schon angesprochen, Herr Bürgermeister Michael Oberschill und sein Vizebürgermeister der Rudi Schwarzberg sind heute hier auf Gemeindeebene ganz intensiv, auch im Land noch sehr intensiv. Für mich persönlich sind das wirklich die wichtigsten Kontakte, weil da kriegt man ehrliches Feedback. Und ich sage immer so, egal wenn Versammlungen sind, man kommt meistens direkt zum Termin hin und die wichtigste Zeit ist dann die Nachspielzeit. Da muss man sich Zeit nehmen, mit den Leuten reden, weil dann erfährt man die wichtigsten Dinge sozusagen. Und ich bin ja ein Hobbyhandwerker und bin viel auch in Werkzeuggeschäften und Baumärkten unterwegs, vermutet man nicht einmal, dass man dort einen Spitzenpolitiker sieht. Und das ist dann für mich sehr interessant, auf welche Themen man dort angesprochen wird. Sehr zum Leidwesen meiner 3 Kinder, waren die mit sind, vorne immer gerne mit, Werkzeug einkaufen. Sonst nehmen wir der Papa Rätze für, der sich wieder aufhalten lassen. Aber das sind dann oft die wertvollsten Gespräche, weil man da nur ein ehrliches Feedback bekommt. Das können natürlich auch Negativthemen sein. Ich sage nur, Strompreise sind wir nicht gelobt worden. Ist man überall angeredet worden, wo man hingekommen ist. Aber ich glaube, das Anreden oder sich anreden lassen, wo man ganz bewusst die Gelassenheit hat, ich bin ja froh, wenn ich was erfahre, das sollte man sich behalten. Gefährlich wird es für einen Politiker, wenn man nicht mehr angesprochen wird. Das heißt nämlich umgekehrt, der hat vielleicht nichts zu sagen, der kann nichts bewegen. Und deswegen bin ich ein Politiker, der gerne angesprochen wird, weil man kann in vielen Fällen auch helfen oder man erfährt Informationen, die man auf offiziellen Weg nicht bekommt. Das ist, glaube ich, auch eine Gefahr der Politik. Die Menschen wünschen sich möglichst bodenständige Politiker, ja, aber wir haben relativ wenig Zeit, sich irgendwo in Baumärkten herumzutreiben, wo man nur reden kann. Und deswegen, glaube ich, muss man sich als Politiker auch bewusst die Zeit nehmen, um private Einkäufe zu machen, um sich nicht den Vorwurf gefallen zu machen, die haben eh von der Welt keine Ahnung mehr. Und die Zeit nehme ich mir auch und für mich ist es eigentlich sehr bereichernd und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um die persönliche Glaubwürdigkeit auch permanent abzusichern. Und das ist dann auch das Schöne. Ich bin unlängst auf einer Weinmesse in Linz angesprochen worden. Da habe ich irgendeinen Landwirt einmal geholfen vor 15 Jahren. Da hat es eine Maikäferplage gegeben. Und da hat sich keiner mehr ausgesehen. Und ich hätte dann irgendwas in die Wege geleitet, dass es dann funktioniert hat. Da war ich Kabinettschef beim damaligen Landwirtschaftsminister Sepp Bröll. Der hat sich 15 Jahre später bei mir bedankt. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut.
Es gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Abschlussfrage. Lieber Peter, es ist das, was dich besonders auszeichnet, dass das, womit du dich theoretisch jetzt schon so viele Jahre und so detailliert als Wissenschaftler, als Forscher beschäftigst, du so unglaublich gut, so klar, so deutlich und für uns alle, also für mich ganz besonders, ich sage immer, ich warte mal, was der Filzmeier sagt, dann weiß ich, was los ist.
Danke Markus, was willst du trinken?
Kannst, also in diese Richtung kannst du es perfekt, was aber auch immer mehr Leute wissen ist, dass du auch das, womit du dich praktisch beschäftigst, auch sehr gut theoretisch umsetzen kannst und das ist der Sport. Seit vielen, vielen Jahren ist Peter Filzmeier ein passionierter Sportler, das kann man mal so sagen und jetzt ist es auch dazu gekommen, dass er immer mehr auch über den Sport spricht, was du ja viele Jahre nicht gemacht hast, sogar, glaube ich, ein Buch geschrieben hast, auch zu diesem Thema. Also wie ist jetzt das, Peter, die Abschlussfrage, was wärst du denn jetzt lieber geworden? Politikwissenschaftler?
Sportreporter. Also mein Bubentraum war immer, Sportreporter zu werden. Ich wollte nie Grisou, der kleine Drache, also Feuerwehrmann werden, sondern Sportreporter. Offenbar habe ich dann doch nichts Anständiges gelernt und wurde Politikwissenschaftler. Und dann hat mich dieser Beruf aber fasziniert. Und ab einem gewissen Alter ist der vollkommene Berufswechsel dann immer unwahrscheinlicher geworden. Aber es gibt ja kein größeres Politikereignis weltweit, wenn man Kriege ausnimmt, als die Olympischen Spiele, die selbst, das ist eine unsinnige Lebenslüge, zu sagen, Sport wäre unpolitisch, politisch sein wollen. Denn sie haben das Ziel von Frieden, Völkerverständigung und Antidiskriminierung. Das sind zutiefst politische Ziele und im positiven Sinn. Leider hat die Realität von Hitlers Propagandaspiel 1936 bis zum aktuellen Streit, sollen russische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen und wenn ja, wird die Ukraine die Spiele boykottieren, waren es eher negativ Politikthemen, aber das in Verbindung mit den leuchtenden Augen des Sportfans habe ich auch in ein Buch gegossen. Ich war eitel genug, ein Foto aus meiner besten Laufsportzeit zu nehmen. Ich habe nicht mehr diese Figur, es tut mir leid, haben Sie keine falschen Hoffnungen.
Stefan, rückblickend, jemals die Entscheidung bereut, Politiker geworden zu sein oder wäre es gern was anderes heute?
Naja, ich bin gern Politiker. Mein erster Berufswunsch war, habe ich damals ins Volksschulheft geschrieben, ich will Bauer werden, was natürlich ganz naheliegend ist, nachdem ich das Glück gehabt habe, auf dem Bauernhof aufgewachsen zu sein. Natürlich eine extrem interessante, also ich sage immer, Bauernhof ist der beste Kindergarten, weil man alle Naturkreisläufe mitbekommt. Dann wollte ich Journalist werden und während der Journalistenausbildung habe ich gemerkt, das ist mir zu beobachtend, zu beschreibend, ich will nicht was gestalten und dann bin ich in die Politik per Zufall gekommen, als Ministersekretär begonnen und das macht mir bis heute Spaß und das wird auch so bleiben. Und lieber Markus, ich möchte dich fragen, du hast bei mir in meiner Werkstätte gutes Talent bewiesen beim Schuhlöffel machen. Was hast eigentlich du gemacht, dass du ein Humangenetiker geworden bist? Übrigens eine lustige Geschichte, erzähl dir bitte ganz kurz, hast du mir die Werkstätte erzählt, Markus hat seine beiden Eltern, waren Lehrer, hast du mir erzählt, dein Vater sogar Hochschullehrer und Professor, der Rektor sogar. Und du hast mir erzählt, wenn du in der Nacht immer geschrieben hast, bitte morgen später aufwecken, was dann am Küchentisch am nächsten Tag in der Früh dargelegen ist.
Grundsätzlich war das so, dass die alle Nachrichten, die ich irgendwo aufgeschrieben habe, so stehen lassen habe, die sind liegen geblieben, aber meine Rechtschreibfehler waren immer ausgebessert. Also zu der Frage, was ich gerne, das ist, ich kann mich auch erinnern, ich habe es so angelegt, zuerst wollte ich eigentlich Musiker werden, dann ein berühmter Maler, aber im völligen Mangel irgendeines Talents in diese Richtung habe ich mich dann zu dem entschlossen, was mir die Leute geraten haben, werde ein Naturwissenschaftler. Wenn ich es heute retrospektiv betrachte, kann man nicht vorstellen, dass mich Popstar oder Maler zu werden oder was auch immer jemals so begeistern hätte können wie die Wissenschaft. Für das brenne ich, das taugt mir. Das heißt, ich bereue es nicht nur nicht, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es ist Ihnen heute Abend so gegangen wie mir. Ein bisschen dieser Funke, was man mit Wissenschaft so im Alltag alles tun kann, wem es was bringt, was die Politik davon profitiert, was die Gesellschaft davon profitiert, das ist das Ziel von Heurika. Wenn Sie das Gefühl haben, der ist auf Sie übergesprungen, dann nehmen wir jetzt zum Abschluss ganz, ganz gerne Ihren Applaus für diesen Abend.
Das war der zweite niederösterreichische Wissenschaftspodcast Heurika. Danke fürs Zuhören. Wir sind regelmäßig mit spannenden Wissenschaftsthemen live vor Ort bei Heurigen in ganz Niederösterreich. Und die Gespräche hört ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
Heurika, ein Achtel auf die Wissenschaft.